Ehre. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Ein super Sonntag steht uns da bevor. Ab 13.30 Uhr bis in den Abend hinein. Playoff-Eishockey, die Viertelfinals stehen fest und wir wollen vorausblicken auf die vier Serien. Bernd Spickerath ist mit dabei.
Zur Freude aller Beteiligten. Tag, Herr Fetzer.
Also 13.30 Uhr ist dann natürlich, ich schaue mal auf den Sendestart, ne? Und dann,
aber also ja, 13.30 Uhr ist Derby in Glasgow, das ist viel wichtiger. Aber egal, wir können auch über Eishockey reden, das ist überhaupt kein Problem.
Natürlich wollen wir über Eishockey reden und über die vier Viertelfinals. Also Sonntag geht's los. Ich glaube, wir haben schon so einen kleinen Vorgeschmack bekommen jetzt in der ersten Playoff-Runde, aber halt nur Best of Three, jetzt Best of Seven. Salz in der Suppe natürlich. Und auch was die Härte haben wir dann, gab es schon Vorgeschmack in der ersten Playoff-Runde. Wird jetzt nochmal ein bisschen mehr, denke ich, ab Sonntag.
Glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass, vielleicht ist das natürlich auch so, weil ich jetzt natürlich die aktuellen Paarungen so mehr vor Augen habe, aber kann sich daran erinnern, dass es vier Serien gab, wo so wenig klar war, wer sie gewinnt. Also natürlich ist Ingolstadt ein großer Favorit und Berlin ist auch ein Favorit. Aber auch da würde es mich ehrlich gesagt nicht wundern, wenn die rausgehen. Und bei den anderen beiden Serien, bei Bremerhaven, Köln und bei Mannheim, München, ist es sogar fast 50-50, würde ich sagen.
Ja, wobei je näher die Mannschaften auch zusammenrücken, ja, 3-6, 4-5, ist es ja oft so, dass du 50-50 hast. Wobei wir letztes Jahr hatten wir ja Wolfsburg gegen München 4-5, das war überhaupt nicht 50-50 dann auch vom Spielverlauf, ne? Da ist München 4-0 durchgegangen. Also gibt auch da dann, wenn die Mannschaften in der Hauptrunde nur knapp auseinander sind, dann durchaus mal ein Sweep oder ein klares Ergebnis. Und wie heißt es ja so schön, und wir sagen so schön immer, also ist halt einfach fast alles Makulatur, was wir jetzt irgendwie verfolgt haben. Makulatur nicht, aber das ist jetzt einfach nochmal eine neue Saison, die beginnt und ja, ab Sonntag werden ganz neue Geschichten geschrieben, ja, ganz neue Geschichten.
So ist das. Und die erste ist natürlich Ingolstadt gegen Nürnberg. Ich würde mal sagen, die zwei Teams, die am meisten positiv überrascht haben in dieser Saison. Also, dass Ingolstadt eine gute Mannschaft ist, wussten wir. Aber ich glaube, keiner von uns hätte erwartet, dass der ERC da so relativ souverän die Hauptrundenmeisterschaft gewinnt. Auch bei Nürnberg wussten wir, dass sich in den letzten Jahren da viel Gutes entwickelt hat und dass natürlich Leute, die in die Liga kamen, jetzt nochmal einen Schritt weiter sind. Gerade halt so Barrett und sowas, ne? Also, Leute, die halt noch nicht so lange in Europa spielen, dass die irgendwie den nächsten Schritt machen, weil sie sich mehr daran gewöhnt haben, wie hier Eishockey gespielt wird, wie hier gelebt wird. Wussten wir auch, aber dass Nürnberg so souverän durchkommt, hätten wir auch nicht zwingend erwartet. Und ich finde, das ist so das Duell auch, glaube ich, der beiden Manager. Wenn denn auch der Manager des Jahres gewählt werden würde, dann wären, glaube ich, die beiden Riggen und Usdorf, glaube ich, auch ganz vorne gelandet, oder?
Ja, weil sie halt beide oder beide Teams dann, denke ich, im Sommer die richtigen Schlüsse gezogen. Also bei Ingolstadt war klar, es muss mehr Scoring her. Ja, sie hatten ja die Chancen, aber sie haben sie ja nicht genutzt und auf dem Papier sind dann genau die richtigen Leute gekommen, also Leute, die das Tor treffen und dann war die Frage, treffen sie es auf dem Eis auch und die Antwort ist ja, also Paul, ein Keating, ein Breton natürlich in der Abwehr und so weiter und so fort, ein Schien, ein Schmelz, genau das, was sie eben machen mussten oder machen, wofür sie geholt worden sind, das haben sie dann auch getan.
Ja. Aber die Frage ist auch, guck mal, wo sie geholt wurden, ne? Also die Ingolstädter haben sich ja auch dann mal so umgeguckt in so Ligen wie in der Slowakei, die Nürnberger wiederum haben Trainer aus Österreich geholt oder Spieler aus der ECHL oder sowas, also das war jetzt nicht das klassische, wir gucken, was in der Liga los ist und gehen in die AHL, sondern da ist es auch wirklich mal ein bisschen anders verpflichtet worden. Nicht, dass andere Teams nicht auch mal einen Spieler aus solchen oder Trainer aus solchen Ligen holen würde, aber ich finde, das ist hier schon sehr auffällig, aus wie vielen verschiedenen Orten da so dieses Puzzle zusammengesetzt wurde.
Das stimmt. In diesen Ligen haben die Spieler eben funktioniert und haben getroffen und dann haben sie eben auch auf die DEL kopieren können. Und ähnlich ist es ja bei Nürnberg, die auch meistens dann eher so ECHL, ja, also nicht alleroberstes Regal da schauen müssen. Und da muss man auch sagen, dass Usdorf da jetzt wiederholt wirklich ein gutes Händchen gehabt hat. Also ich meine, McLeod, ja, einer der besten Scorer der Liga, spielt mittlerweile in Köln, aber als über Nürnberg in die Liga gekommen und jetzt eben Evan Barrett, ist zwar die zweite Saison von ihm, aber die Hauptrunde war sehr, sehr stark. In der ersten Playoff-Runde hat er jetzt nicht so gut gescored, ein Assist, wobei das sehr, sehr sehenswert war. Das war dieser Rückhandpass auf McKenna in Spiel 2, aber auch die anderen, die gekommen sind oder geblieben sind, so ein Cole Meyer, jetzt natürlich Jeremy McKenna, Will Graber, auch Duff McFalls, also da Spieler zusammengefügt, die dann auch Mitch O'Keefe und dann landen wir, glaube ich, von den Sportdirektoren auf die Trainer, Mitch O'Keefe gut gecoacht hat und auch das ist ja sowas, ich meine, wenn du überraschst positiv, brauchst du einerseits den Kader und andererseits das Coaching, auch das war in der Saison bei O'Keefe und bei French gut.
Ja, es muss natürlich einen Unterschied sagen. Bei O'Keefe war es natürlich so alles neu. Vielleicht waren die Erwartungen auch nicht so hoch, aber er hat sie natürlich absolut übertroffen. Bei French wiederum wussten wir ja von vor 2 Jahren, was der Mann in der Lage ist zu leisten. Vergangenes Jahr allerdings lief überhaupt nichts. Und dann hätten ja auch die ein oder anderen Leute vielleicht denken können, der wird gefeuert. Ne? Oder man denkt sich, ja, nee, das war vielleicht nur so ein Strohfeuer das eine Jahr. Aber dass er dieses Jahr so zurückschlägt und das Team wieder so viel besser macht und halt auch, ja, wir haben schon drüber gesprochen, es ist auch immer eine Frage der Chancenverwertung, wo der Trainer dann meist manchmal relativ hilflos daneben steht, ob jetzt einer an die Latte schießt, 10 Zentimeter vorbei oder das Ding halt rein. Aber insgesamt würde ich sagen, sind das auch wahrscheinlich die beiden Trainer, die mit am meisten gerissen haben. Und nicht umsonst ist French ja schon Trainer des Jahres geworden und O'Keefe war da auch mit in der Verlosung. Ne?
Und dann ist es natürlich auch das Duell zwei ja sehr starke Offensivverteidiger mit Breton, der 20 Tore gemacht hat, auch neu gekommen im Sommer. Und auf der anderen Seite Owen Hattrick, auch das einer der Zugänge, der richtig gut gescored hat. Also auch in der Nürnberger DL-Geschichte gab es nur 3 Verteidiger, die mehr Punkte geholt haben in einer Hauptrunde. Und auch in den Playoffs im ersten Spiel, der ersten Playoff-Runde, hat er ja auch gleich wieder gezeigt mit Tor und Vorlage. Also 2 sehr präsente Offensivverteidiger, 2 Verteidiger, die die Scheibe gut bewegen können. Vom Stil her sicherlich ein bisschen anders. Breton ist von der Positionierung offensiver als Hattrick, aber das war relativ früh in der Saison, finde ich, zu erkennen, dass das 2 Verteidiger sind, die einen Impact haben werden und das ist dann auch passiert. So, jetzt schauen wir voraus und beide Fragen sind für Ingolstadt. Können sie dieses Scoring, das sie jetzt gezeigt haben in der Hauptrunde, wenn es natürlich härter zugeht, wenn es weniger Raum gibt, wenn ein bisschen anders Eishockey gespielt wird, auch zeigen? Und ich kann die Frage nicht beantworten, weil da viele Spieler dabei sind, die eben ihre erste Saison in der DEL spielen und ich nicht weiß, wie sie dann eben mit dieser Spielweise zurechtkommen. Meine Vermutung ist, ja, das wird schon so weitergehen. Ob es dann für den ganz großen Coup reicht, weiß ich nicht, aber für einen Viertelfinalsieg gegen Nürnberg, finde ich, sollte es reichen. Auf der anderen Seite, wie agiert Nürnberg gegen diese Ingolstädter? Diese Härte haben wir jetzt schon in der ersten Playoff-Runde gesehen gegen Schwenningen. Die werden sie auch gegen Ingolstadt zeigen müssen. Du musst da physisch dagegenhalten. Du musst versuchen, auch zum Beispiel Breton einfach ja mit Aktion auch zwischen den Pfiffen irgendwie ein bisschen rauszunehmen und irgendwie abzubringen von seinem Spiel. Und die Frage ist, schafft Nürnberg die Balance zwischen Härte und einer fiesen Spielweise, andererseits aber auch müssen sie den kühlen Kopf bewahren und weil das war gegen Schwenningen zum Beispiel auch so, dass sie teilweise ein paar Strafminuten zu viel genommen haben und dann halt eben Unterzahl spielen und das ist auch nicht so gut gegen Ingolstadt.
Ja, wobei man sagen muss, Ingolstadt ist jetzt auf Platz 9 im Powerplay, aber immerhin 21%. Das heißt, man sollte sich jetzt nicht zu viele Strafen gönnen gegen Ingolstadt. Allerdings, Nürnberg ist mit 26% die zweitbeste Mannschaft der ganzen Liga. Also ich würde Ingolstadt jetzt auch nicht empfehlen, sich komplett auf dieses Körperspiel einzulassen und ständig dumme Strafen zu ziehen. Ne? Nochmal zum Thema Offensive in Ingolstadt ist natürlich schon auffällig. 11 Leute mit mindestens 10 Toren. Wir reden sogar über 7 mit mindestens 14 Toren. Das ist schon echte Tiefe. Also du kannst jetzt nicht sagen, da ist jetzt eine Reihe, die musst du ausschalten und dann guckst du mal, sondern dann kommen halt andere und vor allen Dingen scoren sie halt auch sehr viel über die Verteidiger. Breton ist nicht der Einzige. Auch so ein Leon Hüttel hat dieses Jahr 10 Tore, 24 Vorlagen und das ist jetzt nicht ganz so verkehrt, ne?
Wir geben keine Prognosen ab oder tippen die Serie nicht, aber logisch ist es, Vorteil Ingolstadt. Ja, aber ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Trainerduell dann auch und was sich Nürnberg überlegt und ob sie das dann auch ja, über so einen langen Zeitraum dann in einer Serie durchziehen können, ob sie dann 4-mal gewinnen können gegen Ingolstadt. Das wird auf jeden Fall spannend.
Ja.
Zweiter gegen, was war Straubing am Ende? 7. ist die nächste Serie, nämlich die Eisbären Berlin gegen die Straubing Tigers. Und da hatten wir dann natürlich die Straubing Tigers, die sich jetzt ausnahmsweise mal nicht direkt fürs Viertelfinale qualifiziert haben, aber sich dann durchgesetzt haben in der ersten Playoff-Runde mit 2-0 gegen die Löwen Frankfurt über die Defensivleistung. 2-1 und 1-0, also nur ein Gegentor in den beiden Spielen. Und auch das haben wir in unseren 3 Gedanken zu den Playoffs, die ihr nach jedem Playoff-Tag lesen könnt in der Früh. Gibt es über steady.de/bisselhockey übrigens. Also auch das haben wir da schon rausgearbeitet in den ersten beiden Spielen von Straubing. Die Defensive, auch das hatte sich in der Hauptrundenschlussphase gezeigt, ist deutlich besser. Sie lassen deutlich weniger Schüsse zu. Sorgt dann dafür, dass Zane McIntyre da auch eher glänzen kann, auch eine bessere Save-Percentage hat. Also Straubing versucht jetzt in der Schlussphase der Hauptrunde auch unter Burkhoff, dem neuen Coach, eher über die defensive Stabilität. Und dann ist die große Frage.
Mussten die Tigers aber auch, ne? Ja. Wenn wir allein nur mal die 4 Duelle gegen die Eisbären anschauen, ne? Klar, die haben nicht immer viel zu sagen, aber es ist zumindest die einzige Serie, die jetzt kommt, wo eine Mannschaft in der Hauptrunde dieses Duell komplett dominiert hat. Also Benny hat alle 4 Duelle gewonnen mit Straubing und das mit Toren. 4-4-6-4. Also wenn du jedes Mal 4 oder noch mehr Tore kassierst, dann wirst du kein Spiel gewinnen. Jetzt hat Straubing umgestellt und die große Frage, die wir uns ja generell bei Straubing stellen müssen, sind die jetzt eigentlich nur so gut, wie sie es immer war? Und konnten das bisher nicht zeigen, wegen halt der, wir haben oft drüber gesprochen, Dreifachbelastung mit Champions League, mit Spengler Cup, mit vielen Nachholspielen und sowas. Oder sind die wirklich besser geworden durch den neuen Coach?
Ja, weiß ich auch nicht. Wird die Serie dann auf jeden Fall zeigen. Ich sag bloß, letztes Jahr, natürlich anderer Coach, andere Mannschaft auch, ein paar andere Spieler, aber letztes Jahr war es sehr, sehr eng gegen die Eisbären Berlin im Halbfinale. War zwar ein 4-1, aber die Eisbären haben da nur ein Spiel mit mehr als einem Tor Abstand gewonnen. Es waren 2 Verlängerungen mit dabei. Also das hätte auch anders ausgehen können, wenn Straubing vielleicht ein bisschen mehr besseres Powerplay gespielt hätte zum Beispiel. Und jetzt die Frage, ja, irgendwie andere Voraussetzungen, ne, weil Straubing jetzt erst hinten raus wirklich ein bisschen aufgewacht ist in der Hauptrunde und Berlin eigentlich ganz gut durchgezogen hat. Und ich muss auch einfach sagen, kann Straubing diese Offensive da ist bei Berlin stoppen? Also wir haben natürlich viel über Running, über Pföderl gesprochen. Kai Wissmann zum Beispiel haben wir noch gar nicht so thematisiert. Der ist ja auch in den Top 3 gelandet bei der Wahl zum Verteidiger des Jahres. Er ist jetzt sicherlich nicht der beste Offensivverteidiger gewesen in dieser Saison, aber was den komplettesten Verteidiger anbelangt, da ist Wissmann immer zu nennen und ist er, denke ich, weiterhin in dieser Liga. Und da haben wir jetzt 3 Spieler rausgegriffen von 10 bis 15, die absolut überragendes Niveau haben oder eigentlich der ganze Kader bei den Eisbären Berlin. Und die sind vielleicht nur in Anführungsstrichen Tabellenzweiter geworden hinter Ingolstadt. Aber sie sind halt der Titelverteidiger. Sie wissen einfach, wie es geht. Und ich glaube, wir haben die wahre Stärke dieser Eisbären noch nicht gesehen in dieser Saison.
Glaube ich auch. Und was ich hier besonders interessant fand, als wir uns am Montag im Rahmen der Awardshow mit Leo Pföderl unterhalten haben, als er da erzählt hat, dass diese Reihenumstellungen, dass eben Pföderl und Ronning wieder getrennt wurden, dass sie das quasi kollektiv versprochen haben mit mehreren Leuten. Also ich weiß nicht, ob das auch bei anderen Teams mal vorkommt, ob dann immer nur der Trainer, der ist, der von oben alles bestimmt. Aber ich fand den Ansatz, wenn das wirklich was Besonderes ist, und ich habe so noch nicht häufig gehört, dass Aubin wirklich sagt, ne, ich bin jetzt nicht der, der sich hier hinstellt und den großen Zampano macht, sondern wir sprechen zusammen darüber, wie findet ihr, wie sind die Reihen am besten, finde ich schon interessant, auch die Spieler auch ein bisschen mehr ins Boot zu holen und damit auch ein Stück weit mehr in die Verantwortung zu nehmen.
Was wir noch thematisieren müssen ist, also bei beiden Mannschaften natürlich immer, aber speziell jetzt bei den Eisbären Berlin, die Torwartposition. Also Jonas Stettmer hat zwar weniger Spiele gemacht, aber hat die bessere Fangquote. Und Jake Hildebrand hat jetzt keine gute oder keine starke Hauptrunde gespielt.
Allerdings nee, überhaupt nicht.
Hat er halt auch schon in Playoffs sowohl in der DL2 damals als auch in der DL letztes Jahr gezeigt, dass er es einfach kann. Also gehst du da mit dem, der jetzt die bessere Saison hatte, also die besseren Statistiken, oder gehst du mit dem, der schon gezeigt hat, dass er einfach ein guter Playoff-Torwart ist?
Also grundsätzlich würde ich immer mit dem gehen, der gerade besser drauf ist. Die Frage ist natürlich, wie weit unterscheiden sich die grundsätzlichen Fähigkeiten der beiden? Und wenn der eine schon deine klare Nummer 1 ist, der andere hat dann irgendwie mal in Anführungszeichen zufällig eine gute Phase, dann würde ich natürlich schon auf die klare Nummer 1 setzen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das die richtige Entscheidung ist. Ne? Aber wie du auch schon gesagt hast, also grundsätzlich hat Hildebrand natürlich schon mehrfach bewiesen, dass er es kann, aber ich finde nicht, dass er wirklich eine gute Saison spielt. Also wenn man sich auch mal so die allgemeine Liste in der DEL anguckt, was denn die Torhüter so gerissen haben dieses Jahr, da ist Hildebrand, was die Fangquote angeht, bei unter 89%, steht auf Rang 29 der ganzen Liga. Also das ist für mich eigentlich kein Torwart, mit dem du jetzt Meister wirst, aber es ist ja überhaupt nicht gesagt, dass er nicht wieder komplett aufdrehen kann, weil seine Mannschaft vor ihm dann wahrscheinlich auch ein bisschen defensiv stärker spielen wird. Aber wenn wir auch andere Daten angucken, Hildebrand hat zum Beispiel fast 6 Tore mehr kassiert, als er müsste, Stettmar wiederum mehr als 3 weniger. Also rein von der Form her, rein von den Zahlen her, ist Stettmar eigentlich gerade der bessere Mann.
Hildebrand hat seine letzten 4 Spiele jetzt in dieser Saison gewonnen. Allerdings, also erst Shutout gegen Augsburg, dann 4 Gegentore gegen Köln, dann 3 gegen Wolfsburg, dann 3 gegen Schwenningen. Und du solltest dann in den Playoffs dann doch eher schauen, dass du so bei 2 Gegentoren eher mal landest, ne? Dass du mal eher mal so ein Ergebnis wie 2-1. 3-2, also das ist auf jeden Fall spannend. Jetzt beim Sieg gegen Mannheim zuletzt am letzten Spieltag im Shootout war dann Stettmar zwischen den Pfosten bei den Eisbären Berlin. Und davor das Spiel gegen München hat auch Stettmar bekommen. Und das haben die Eisbären mit 3-2 gewonnen.
Ja.
Ich bin auch da der Meinung, nicht nur Berlin in der Tabelle besser gewesen, sondern hier Favorit. Ich würde sogar Berlin obwohl Ingolstadt Erster geworden ist, Berlin zum Meisterschaftsfavorit Nummer 1 machen hier von allen Mannschaften,
ja, über die entsprechen. Ja, geht mir auch so. Also wir haben es vor der Saison gesagt, wir haben es in der Saison gesagt, wir sagen es auch jetzt. Ich bin auch immer noch davon überzeugt, wenn ich tippen müsste oder ich wäre bei einem Wettanbieter, müsste Quoten anbieten, wäre die auf Berlin auf jeden Fall am niedrigsten.
Wobei ich auch November, Dezember auch teilweise in Gesprächen mit Kollegen dann, wo es darum ging, ja, wie interessant wird die Liga, da war Berlin halt einfach so stark, dass ich mir auch schon gedacht habe, okay, wer soll die eigentlich überhaupt schlagen? Und jetzt stelle ich mir diese Frage, also jetzt hätte ich wahrscheinlich ja, 3, 4 Kandidaten, die vielleicht schon schlagen können in der Serie über 7 Spiele. Wenn allerdings für den Gegner muss viel richtig laufen und Berlin wäre bei mir in jeder Serie erstmal Favorit.
Absolut, bei mir auch. Gucken wir weiter. Platz 3 gegen Platz 6, Fishtown Pinguins, muss man sich mal in Anführungszeichen denken, und Kölner Haie. Sind wir mal ehrlich, wir dachten jetzt nicht, Bremerhaven stürzt komplett ab, aber wir haben natürlich schon gedacht, oder ich spreche jetzt mal für mich, ich habe schon gedacht, Popisch weg, Prey tritt ein bisschen kürzer, die Mannschaft wird nicht jünger, klappt das nochmal alles so? Und ja, Bremerhaven hat natürlich weniger Punkte geholt als vergangene Saison, ist natürlich auf 2 Plätze schlechter, aber eine Enttäuschung ist das ja wohl überhaupt nicht, ne? Also Bremerhaven nach wie vor ein absolutes Top-Team und spielen weiter auch ihre Stärken aus, die sie hatten, nämlich mit 2 überragenden Torhütern, mit Guslewskis und Franz Remp, aber auch mit der Verteidigung, Brugesser und Jensen punkten weiter und natürlich auch vorne die Slowenen, wobei man sagen muss, denen merkt man jetzt auch so langsam ihr Alter an, die kriegen auch ein bisschen weniger Eiszeit, ne? Umso wichtiger ist es, dass halt die Leute dahinter funktionieren, so ein Weise, so ein Jörz, so ein Mormain, Abt, Wichingstad und sowas alles, ne?
Bremerhaven hat einen Durchhänger gehabt, aber ist jetzt auch mit einem guten Lauf reingekommen in die Playoffs. Also war er zwischenzeitlich, hätten ja mal Fünfter werden können oder war sogar mal die Frage, ja, ob die vielleicht sogar noch weiter abrutschen, aber hatten dann diese Serie mit 5 Siegen hintereinander, haben dann auch 6 der letzten 8 gewonnen. Also kommen eigentlich in guter Form rein in die Playoffs.
Ja, und gerade in dieser Phase, wo sie ein Spiel nach dem anderen hatten, weil, ne, ihr wisst es, genau, die Halle war ja gesperrt, da mussten sie erstmal auch in Bremen.
Ist, glaube ich, in den Playoffs ähnlich, dass du viele Spiele in einem kurzen Zeitraum hast, oder?
Also, aber das war ja krass, sie hatten ja teilweise 3 Spiele in 4 Tagen.
Ja, aber ich sag nur, sie haben absolut, da gezeigt, also, in der Phase, dass sie das können, ja, und du könntest jetzt auch wieder sagen, wie verkraften das diese Spieler? Du hattest dann auch zwischenzeitlich echt Verletzungsprobleme, also wenn dir 2, 3, 4 dann fehlen, die auf wichtigen Positionen, ist auch klar, dass es nicht mehr so läuft wie vorher. Unter dem Strich, wenn wir uns die Statistiken anschauen, zehrt natürlich Bremerhaven von diesem Wahnsinnsstart, vor allem in der Defensive und in Unterzahl, aber auch über die komplette Saison. 2,13 Gegentore pro Spiel. Nah an der 2 dran. Zwischenzeitlich waren die unter 2 Gegentoren pro Spiel. Die Special Teams, ja, also in Unterzahl sind sie jetzt auf 4, im Powerplay sind sie auf 3 von der Quote und ich schaue ja gerne auf die Tordifferenz in den Special Teams, plus 12. Platz 1 für die Fishtown Penguins. Also wie die letzten Jahre, klar, diese erste Reihe, aber unterfüttert mit Secondary Scoring, Special Teams gut, gute Defensive. Ja, nichts Neues, aber trotzdem faszinierend, dass sie jetzt auch wieder auf dem 3. Platz gelandet sind.
Ja, was natürlich krass ist in Bremerhaven, wenn du dir die Expected Goals-Werte anguckst, hätten die Pinguins eigentlich eine negative Tordifferenz haben müssen. Nämlich da stehen sie bei minus 8,7. Aber in der Realität stehen sie bei plus 48. Also nicht nur, dass die Torhüter, vor allen Dingen Odeskis, natürlich viel mehr halten, als sie eigentlich müssten, sondern auch die Stürmer machen aus relativ wenigen Chancen relativ viel. Und einerseits kann man sagen, das ist natürlich ein Riesenvorteil, weil in den Playoffs gibt es meistens nicht so viele klare Torchancen, umso besser, wenn du da sehr effizient bist. Andererseits kann man natürlich auch sagen, da ist dann hin und wieder auch ein bisschen Glück dabei und hält dieses Glück dann auch durch die ganzen Playoffs. Abwarten.
Erstmal Viertelfinale. Es gibt auch einen Gegner, die Kölner Haie, ja, die sich direkt fürs Viertelfinale qualifiziert haben. 6. Platz. Was machen wir in dieser Saison mit den Kölner Haien? Ich würde sagen, allein von der Spielerweise ein bisschen besser aufgestellt für die Playoffs. Etwas defensiv stärker geworden, weniger spektakulär. Aber dieses Spektakuläre der Jahre davor war dann auch teilweise ein bisschen wild. Ja? Und jetzt ist es natürlich, wie erwartet, unter Jalonen strukturierter geworden. Sie berauben sich vielleicht dadurch auch ein bisschen der individuellen Stärke von Spielern wie zum Beispiel Justin Schütz. Aber für die Playoffs ist diese Spielweise, denke ich, förderlicher.
Ja, also was mir sehr auffällt bei den Kölnern ist, dass da das Secondary Scoring halt nicht so richtig kommt. Du hast da diese überragenden Spieler, über die wir seit Jahren reden. Schütz, Grenier, Aubry, Storm, Kamara, McLeod, mittlerweile Josh Curry noch dazugekommen, der jetzt auch noch 2-stellig getroffen hat. Aber insgesamt haben halt nur 7 Kölner mindestens 10 Tore geschossen und die sind schon sehr abhängig davon, dass ihre Offensive da vorne funktioniert. Wenn sie das tut, super. Wenn sie es nicht tut, dann wird's schwer, weil ich Bremerhaven auf jeden Fall auch im Tor deutlich vorne sehe. erinnern wir uns mal an den Saisonstart. Da lief es bei den Kölnern überhaupt nicht. Da fragten sich alle, Moment mal, ihr habt doch jetzt hier diesen Jahrlohn geholt, alles soll doch defensiv so toll werden. Und da gab es 6 Gegentore und 5 und nochmal 6 und 7 und sowas. Klar, dann kam Hudacek, hat das Ganze ein bisschen rumgedreht und die Mannschaft musste wahrscheinlich auch erstmal die Ideen von Jahrlohn verinnerlichen. Das ist im Laufe der Saison passiert. Trotzdem sage ich, die Kölner müssen schon Tore schießen, also mehr Tore schießen vielleicht als andere Mannschaften, um Spiele zu gewinnen. Und das wird gerade gegen Bremerhaven schwer.
Ja, andererseits, wenn du schaffst, einerseits defensiv stabil zu sein, andererseits eben trotzdem dieses Tempo und das Scoring von Spielern wie Justin Schütz einzusetzen, dann sieht es wieder besser aus. Und hinten raus hat Schütz jetzt wirklich auch sehr gut getroffen und auch gut gescored. Also 26 Tore, nur eins weniger als in der vergangenen Saison, als er mit 27 da seinen Bestwert aufgestellt hat. Und 46 Punkte, also da sogar mal besser als in der vergangenen Saison. Über einen Punkt, fast einen Punkt pro Spiel, 0,96. Also hinten raus Justin Schütz da auch nochmal richtig aufgedreht. Und du hast eben vor, hast du ja schon genannt, du hast vorne eben diese Spieler mit Schütz, Grenier, McLeod, Aubry, Kamera, dann kommt einfach der Cut in der Scorerliste auch, ne, in Richtung ja. Freddy Storm. Und ja, Tiefe wichtig in den Playoffs, das ist die Frage, ob sie dann eben da in der Beziehung mit Bremerhaven gegen so eine defensiv starke Mannschaft, gegen eine Mannschaft, die so gute Special Teams spielt, mithalten können oder ob Bremerhaven da den Vorteil hat.
Wen stellst du das Tor in Köln eigentlich? Also klar, Hudacek hat deren Saison rumgedreht im Herbst und war danach wirklich richtig stark. Aber ich finde, zuletzt war Andzicka eigentlich der bessere Mann, hat auch wieder mehr Einsätze bekommen. Und ich finde, man merkt ihm auch gar nicht an, dass er so lange raus war. Also für mich ist das echt eine 50-50-Entscheidung. Ne?
Ja, und das ist halt immer das Problem, wenn du, ich wäre jetzt vom Gefühl her mit Hudacek gegangen, vielleicht noch ein bisschen mehr Erfahrung, aber das ist tatsächlich nur ein Bauchgefühl. Und das ist halt so ein Punkt, ne, wenn du, wie es jetzt bei vielen Top-Teams ist, einfach 2 gute Torhüter hast, dann musst du dann die Entscheidung treffen in den Playoffs, wer steht da wirklich zwischen den Pfosten. Und eigentlich, ja, bei Straubing hat sich jetzt McIntyre rauskristallisiert, auch über die erste Playoff-Runde. Bei Nürnberg hat sich Hungerecker jetzt in den letzten Wochen herauskristallisiert. Bei Ingolstadt, ich meine, die haben ja sogar mal nochmal nachverpflichtet. Mit Heljanko haben da eine Nummer 1 geholt, auch wenn Williams vorher gut gehalten hat, Gartag verletzt. Aber es gibt schon auch Teams, wo ja, ich nicht weiß, wann die Entscheidung getroffen haben oder ob die Entscheidung überhaupt schon getroffen haben, wer da startet. Ja, oder das hat jetzt
oder ob es überhaupt eine konkrete Entscheidung gibt, ob nicht gesagt wird, wir gucken auch das von Spiel zu Spiel. Ne? Ja. Finde ich in Playoffs ein bisschen komisch, aber wer weiß denn schon. Ne? Ja. Apropos rotieren, da kommen wir zu unserer letzten Serie. Mannheim gegen München, Duell, was wir in den letzten Jahren häufiger beim Finale gesehen hatten oder zumindest im Halbfinale. Dieses Jahr würde ich aber sagen, die gehören eigentlich auf 4 und 5. Mehr war das nicht, oder?
Ja, da gehören sie ungefähr hin, also zumindest halt in die Gruppe. Sie sind dann halt in der Gruppe, es war die Gruppe 3 bis 5, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Und da hat sich halt dann Bremerhaven mit diesem Lauf durchgesetzt, war zwischenzeitlich auch für Mannheim und für München möglich, da auf den 3. Platz zu kommen. Also ob jetzt, aber muss man trotzdem sagen, ob jetzt 3., 4., 5., das sind 2 Mannschaften, die sich selber wohl eher auf 1 und 2 sehen, die natürlich auch die Kader haben, um da vorne zu landen. Wir haben öfter auch während der Saison schon mal thematisiert, warum es nicht so gelaufen ist. Bei München hat es einen zweifachen Trainerwechsel gegeben in dieser Saison. Unter Don Jackson lief es dann natürlich deutlich besser. Sie haben gleich diese Siegesserie hingelegt und haben auch wieder das Eishockey gespielt, das man eben auch kennt von München unter Don Jackson. Ich finde es trotzdem krass, dass du jetzt im Viertelfinale dieses Duell hast, was jetzt jahrelang einfach das absolute Spitzenspiel war. Und jetzt ja immer noch, wenn es in der Hauptrunde München gegen Mannheim heißt oder umgekehrt, wird es immer noch so als dieses Duell, ja, das große Duell angekündigt. Aber von den sportlichen Leistungen sind jetzt in dieser Saison andere höher gewesen. Ich bin trotzdem der Meinung und war es die ganze Saison schon, das sind 2 Mannschaften, die in den Playoffs nochmal einen anderen Gang finden können.
Wollte ich gerade sagen, die haben noch einen, ne?
Genau, die haben noch einen, die haben jetzt auch nochmal nachverpflichtet, die haben nicht nur einen anderen Gang, sondern die haben noch irgendwie da nochmal ein Säckchen stehen und da nochmal ein Säckchen stehen, wo es klimpert, ja? Und dann da wird das halt eben nochmal angefasst in der Schlussphase. Das haben wir bei München die letzten Jahre immer gesehen. Das war klar, ein Kader steht zu dem Saisonbeginn, das ist nicht der Playoff-Kader. Das wird dann reichen für einen Platz, idealerweise unter den ersten 4, aber sicherlich unter den ersten 6 und hinten raus wird dann nochmal nachverpflichtet und dann kommen nochmal richtig gute Spieler. Bei Mannheim, auch wenn der Kader schon tief war, ist es Wahnsinn, wer da noch geholt wurde und wer da teilweise draußen saß und wie die eben ja rotiert haben und getauscht haben. Aber trotzdem, das sind einfach von den Kadern her, von den Voraussetzungen her, 2 Mannschaften, die eigentlich ins Halbfinale kommen müssen und eine Mannschaft schafft.
Haben die denn zu viel rotiert? Weil ehrlich gesagt, wenn ich mir jetzt das Mannheimer Team anschaue, sehe ich da gerade gar nicht so sich komplett rauskristallisierende Reihen, weil da ist ja jeder mal draußen gewesen in den letzten Wochen, sei es so ein Reichel, so ein Plachter, so ein Fischbuch. Du kannst eigentlich jeden aufzählen, der da Geld verdient und irgendwie ein guter Mann ist. Da hatte ja fast keiner wirklich seinen Platz im Kader sicher. Also das kann man allein schon daran sehen, wie viele Leute da dieses Jahr alle 52 Spiele gemacht haben. Es sind nämlich genau zwei. Es sind Marc Michaelis und Leon Gawanke. Der Rest, klar, es gab auch mal Verletzte, aber der Rest war auch immer einfach mal draußen. Und ich denke mir natürlich einerseits, klar, du musst so einen großen Kader bei Laune halten, weil wenn da irgendwie fünf Leute dauerhaft auf der Tribüne sitzen und sind muffig, dann ist das nicht gut für die Laune. Also musst du jedem irgendwie das Gefühl geben, dazu zu gehören. Andererseits, finde ich, brauchst du irgendwann auch mal eine Form von Eingespieltheit, dass die sich blind verstehen. Und wenn immer wieder gewechselt wird und immer wieder raus und rein und raus und rein und der heute mit dem und morgen mit dem, ob das so gut ist für ein Team langfristig, weiß ich auch nicht.
Was das mit der Mannschaft gemacht hat und machen wird, kann ich dir vielleicht am Sonntagabend beantworten oder vielleicht dann am zweiten oder am dritten Spiel. Oder man bräuchte einfach eine ehrliche Antwort aus der Kabine von einem Spieler, die wir nicht bekommen werden. Ja, also Frage an Matthias Plachter, ist das für dich eigentlich okay? Oder freust du dich drüber, wenn du ab und zu mal deine Pause bekommst? Ja, also ich weiß nicht, was die ehrliche Antwort ist. Vielleicht sagt er auch, ja, ab und zu mal irgendwie dann zuschauen ist auch okay. Ne? Also dann bin ich halt so im Stadion. Weiß nicht, ob es da Spieler gibt, die das so sehen. Ich würde sagen, jeder Spieler will immer spielen und vor allem die Topspieler. Ich sage aber auch, und da sind wir dann wieder bei München, in diesen richtig erfolgreichen Jahren, ja, wo sie Meister geworden sind oder halt weit gekommen sind, dann 19 auch nochmal dann Finale, war es auch so, dass die Kader hatten, wo halt Spieler in der vierten Reihe aufgetaucht sind, die keine vierte Reihe war, aber von den Eiszeiten her war es dann die vierte Reihe, die da in einem anderen Team nicht hingehören und teilweise Spieler auf der Tribüne waren, entweder in der Hauptrunde oder dann auch noch in den Playoffs, weil der Kader einfach voll war mit guten Spielern und keine Plätze mehr frei waren. Und da hat es funktioniert teilweise. Das ist dann auch die Frage, wie managt das der Trainer, wie kommuniziert er das, wie geht er mit den Spielern um und wie Dallas Eakins das macht, werden wir jetzt dann in den Playoffs rausfinden.
Ja, interessant noch für dich, wenn du mal guckst, guck auf die Awards, kein Mannheimer, kein Münchner. Guck mal auf die besten 30 Scorer der Liga, kein einziger Mannheimer. München hat zwar einen, de Sousa, aber der ist erstmal gesperrt, Hirose angeschlagen. Das heißt, haben die aktuell keine absoluten Top-Leute auf DEL-Niveau? Doch, ich glaube, sie haben sie schon, nur es ist irgendwie nicht so, dass die auch wirklich wie absolute Top-Leute gespielt haben. Vielleicht waren aber auch die Besten diese Saison, sei es so ein Ronning, sei es so ein Föhler, halt auch zu gut, um da ranzukommen. Aber ich bin sehr gespannt. Einerseits kann man natürlich sagen, dafür habt ihr die absolute Tiefe. Also wie du gerade schon mal gesagt hast, irgendwie in der vierten Reihe laufen da Leute rum, die bei anderen Vereinen zweite oder vielleicht sogar erste Reihe spielen würden. Aber du hast jetzt nicht so die Reihe, wo du denkst, okay, von denen kriege ich heute immer mindestens ein Tor und da gucken wir mal, wie der Rest läuft.
Ja, und auch da vielleicht wieder Blick in die Vergangenheit, wenn jetzt München oder Mannheim Erster oder Zweiter geworden wären in der Hauptrunde, dann hätten wir gesagt, ja, da hat zwar keiner unter den ersten 30 der Scorer, aber die haben halt einfach so eine Tiefe. Ja, das sind halt einfach Spieler, ja, ja. Die haben das die Eis dazu verteilt und dann ist ja klar, dass da keiner vorne landet. Und eben durch die von dir schon angesprochenen Ronning und Föderl hast du halt einfach ein absolutes Spitzenteam und den Titelverteidiger mit zwei herausragenden Scorern und dann fällt das vielleicht noch mehr auf, dass bei München und bei Mannheim keiner unter den ersten 30 ist oder beziehungsweise nur de Sousa.
Was machen wir denn mit den Trainern? Also es ist natürlich schon die Serie, wo man am meisten wahrscheinlich auf die Trainer achten wird, allein mit John Jackson. Ja, er hat einerseits das Ruder wirklich herumgerissen in München, weil erinnern wir uns mal an das letzte Spiel von Kaltenhäuser. 1-4 zu Hause gegen Düsseldorf, letzte Drittel Pfiffe, Buhrufe gegen die eigene Mannschaft. Dann kommt Jackson und die gewinnt irgendwie 5-mal in Folge. Allerdings muss man auch sagen, schauen wir mal nur auf die letzten 7 Spiele, hat München davon noch 2 gewonnen. Also es ist nicht so, als hätte Jackson da komplett alles rumgedreht und seitdem seien die ein absolutes Spitzenteam. Also auch in der Formtabelle unter Jackson sind die jetzt nicht so richtig gut. Auf der anderen Seite hast du halt Dallas Eakins, der uns allen immer noch das Gefühl gibt, dass er hier alles unter seinem Niveau und irgendwie, er lächelt nicht, er guckt immer böse und guckt immer so ein bisschen überheblich, desinteressiert. Ich bin mal wirklich gespannt, welche Sache besser ankommt.
Ja, Trainer im Fokus. Die Frage zu Don Jackson, kann er's noch? Die Frage in Richtung Dallas Eakins. Kann er Jackson outcoachen oder kann er dieses Coaching-Duell gewinnen? Also ich würde auch sagen, dass man da den Blick wie in keiner anderen Serie auf die Trainer wirft und das sehr, sehr interessant wird, wer sich da behauptet und wer da als Verlierer rausgeht und dann eine enttäuschende Saison erlebt. Denn also ich glaube, das ist die engste Serie von den 4 im Viertelfinale, also auf dem Papier auf jeden Fall. Ich meine, die sind am nächsten zusammen, 4-5, wie immer, aber ich meine, das sind dann wirklich 2 Top-Teams der letzten Jahre, die da im Viertelfinale schon aufeinander treffen und die Mannschaft, die rausgeht, hat eine schlechte Saison gespielt.
Absolut. Also wer da im Viertelfinale rausgeht, bei den Investitionen, das ist schon nicht so gut. Dann machen wir mit den Torhütern. Ich finde, Tiefensee hat eine gute Saison gespielt. Der wird auch ziemlich klar der Starter sein. Das halten wir von Niederberger. Ich finde, da war auf und ab, ne?
Ja, aber auch da, glaube ich, zählt München einfach auf die Playoff-Erfahrung und auf den Torwart, der schon Meisterschaften gewonnen hat, der ja da auch sein bestes Eishockey spielt. Ich glaube nicht, dass die jetzt Fitzpatrick geholt haben und den dann zu Nummer 1 machen.
Nee, glaube ich auch
nicht. In den Playoffs, sondern das ist einfach der gute Backup, den du vielleicht sogar mal dann ja draußen lassen kannst, auch aus dem Kader draußen lassen kannst, und dann sollte sich Niederberger verletzen oder wirklich mal halt irgendwie 4-5 fangen und Jackson über den Torwarttausch nachdenken, dann würde der kommen, aber das ist der Starter.
Ja.
Das ist unser Blick auf das Viertelfinale in der DEL, kurz und knackig, wie ihr das kennt, von uns. Die vier Serien beginnen also am Sonntag. Noch einmal der Hinweis, nach jedem Playoff-Tag, also gestern war einer, ja, erste Playoff-Runde. Am Sonntag ist der nächste. Nach jedem Playoff-Tag erscheinen unsere drei Gedanken zum Playoff-Tag. Auch da zusammengefasst, was waren so die wichtigsten Beobachtungen, die wichtigsten Trends. Könnt ihr lesen mit einer Steady-Mitgliedschaft, steady.de/bisselhockey. Ab 3 € im Monat seid ihr da dabei. Also 3 € im Monat dann für jeden Tag die 10 Minuten Eishockey, die wir veröffentlichen, auch mittags. Die Best of Seven, unsere Kolumne zum Wochenende, die Highlights unserer Eishockey-Woche. Und eben dann diese drei Gedanken zu den Playoffs. Ich finde, das ist ein faires Angebot.
Das ist ein Wahnsinnspaket, was du hier gestellt hast.
Ob ihr es annehmt, müsst ihr selber entscheiden. Danke an Bernd Schmilgerath.
Ja, danke an Christoph Fetzer.
Gerne.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.